This is Radio
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
So, Mittwoch, der 2. Januar 2013. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Zunächst mal wollen wir euch allen noch ein herzliches, tolles, ein schönes neues Jahr wünschen, auf dass es erfolgreich wird, auch für unseren SV Waldhof. Wir haben in der ersten Sendung diesen Jahres euch hoffentlich zwei interessante Studiogäste mitgebracht. Schauen wir mal, was sich ergibt. Unsere Gäste sind heute, haben beide mit der SV Waldhof Jugend zu tun. Zum einen ist unser Gast Simon Lander, seines Zeichens Leiter des Jugendförderzentrums. Hallo Simon.
Hallo.
Zum anderen Andreas Müller, der ist Trainer unserer U17, das heißt der B-Jugend. Hallo Andreas.
Hallo.
Wie gesagt, ich hoffe, wir verbringen mit den beiden eine interessante Stunde. Ihr habt einiges an Fragen gestellt, auch wenn die heute ziemlich spät kamen. dürft ruhig gern ein bisschen früher eure Fragen stellen. Es war ja schon seit 2 Wochen bekannt, dass die beiden unsere Gäste sind. Es ist immer ein bisschen mühsam für uns, wenn ihr 10 Minuten vorher eure Fragen stellt. Apropos Fragen, der Schreder hat doch jetzt bestimmt schon eine vorbereitet, während ich hier das Intro von mir gegeben habe.
Ja, ich glaube mir halt mal wie immer was zusammen, schlicht und einfach. Erstmal hallo. Und dann fange ich doch gleich mal mit dem Simon Lander an, der jetzt ja seit letztem Jahr ist genau genommen, den neuen Job als Leiter des Jugendförderzentrums hat. Und da würde mich doch mal schlicht und einfach interessieren, wie er so in dem Job angekommen ist.
Ja, nach einem halben Jahr Einarbeitungszeit ist man jetzt wirklich angekommen. Man weiß, wie der Hase läuft beim Waldhof. In der Jugend vor allem ist ja wieder was ganz anderes wie Seniorenfußball. Eigentlich ganz gut. Durch meine 2 Jahre Erfahrung, die ich bei Mike Schüssler, Stefan Groß vorher schon sammeln konnte, als Athletiktrainer und als Torwarttrainer, war die Einarbeitungszeit jetzt nicht das große Problem, aber einfach die ganzen Hintergründe und die ganzen Vorgehensweise da in Fleisch und Blut überzugehen, das war dann schon anstrengend, aber war jetzt nicht so hart, wie man es sich vorstellen muss oder kann.
Mhm. Du bist ja so zufrieden mit dem Stand der Jugend beim Waldhof momentan?
Ja, das ist natürlich, da bin ich zwiegespalten. Ich bin jetzt leider nicht so wie nur ein Trainer, der sich nur auf eine Mannschaft konzentrieren muss. Ich muss ja die ganze Jugend überblicken. Und summa summarum läuft es relativ gut mit unseren 2 Aushängeschildern A- und B-Jugend. Da ist es Richtung Winterpause, Dezember jetzt nicht so ganz optimal gelaufen, aber es kriselt auch noch nicht. Also ganz im Gegenteil. C-Jugend, U15 in der Regionalliga, macht hervorragende Arbeit mit Christian Schmidt und seinem Team. U14, der Aufbaubereich, läuft sehr gut. U16 ist eine hervorragende Mannschaft. Und U17, klar, Bundesliga, da spielen wir gegen die ganzen Bundesligisten. Die haben halt andere Voraussetzungen und andere Möglichkeiten wie wir. Das war klar, dass die Runde sehr schwer wird. Und die A-Jugend, U19, fing hervorragend an, hat nicht ganz so gut aufgehört, aber wir kennen die Gründe, wir wissen warum, weshalb und daher blickt man jetzt auch schon auf die Rückrunde.
Okay, wenn du dann gerade beim Thema bist, von wegen Gründen, weil das bin ich nämlich auch angesprochen, eine Frage vom Waldhofland passt da gut dazu. Nach gutem Rundenstart in die Saison hat unsere A-Jugend zuletzt derbe Klatschen eingefahren. Wie kann man diesen Einbruch erklären und ist ein Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen?
Also gehe ich jetzt mal auf den zweiten Teil ein, auf ob der Wiederaufstieg zu schaffen ist. Ja, also es sind 3 Punkte auf den Tabellenführer. Wir sind 4., 5. Das ist 3 Punkte, weiß jeder im Fußball, das geht rasend schnell. Es sind allerdings auch 8 Mannschaften innerhalb von der 5-Punkte-Zone. Sprich, 5, 8 Mannschaften können theoretisch noch sehr wahrscheinlich aufsteigen. Dieses Jahr in der Oberliga ist es wirklich ganz eng beisammen. Was am Ende natürlich rauskommt, kann keiner vorhersagen. Wir versuchen natürlich unser Bestes. Der erste Teil ist richtig. Nach 5 Spielen, 0 Gegentore, 4 Siege, 1 Unentschieden. Hat jeder auch gedacht, es läuft so weiter. Wir, die Führung und die Trainer, haben aber die Mannschaft auch schon rechtzeitig gewarnt gehabt, dass das nicht so weiterlaufen wird. Denn wir spielen auch gegen Heidenheim, Pfullendorf, Aalen. Das sind ja auch keine Klickerless-Vereine im süddeutschen Fußball. Und daher wussten wir schon und haben die Mannschaft versucht, darauf vorzubereiten, was uns allerdings nicht so gelungen ist. Oder die Mannschaft hat sich halt in Rausch gespielt. Und wenn da mal was wegbricht, gerade unsere Führungsspieler, unsere 3, 4 Stück, die sind zufällig auch zeitgleich ausgefallen, dann fehlt uns halt eine komplette Achse und die können wir noch nicht ersetzen, wenn die 4, 5 Führungsspieler ausfallen. Das sind die Gründe, warum es nicht so hingehauen hat. Am Ende rote Karte, Verletzung, das ist wie bei jeder Mannschaft. Es gibt halt Führungsspieler und wenn dann alle gleich weg sind, ist es halt blöd.
Okay.
Nehmen wir mal den Andreas mit ins Gespräch. Bei der B-Jugend sieht es nicht ganz so gut aus. Die ist diese Saison aufgestiegen in die Bundesliga, steht momentan auf dem letzten Tabellenplatz. Wie sind da die Aussichten, die Klasse halten zu können?
Also wir wussten schon im Voraus, dass es nicht einfach wird. Der 96er-Jahrgang war in den Jahren zuvor nicht als guter Jahrgang bezeichnet worden. Wir haben da schon gute Arbeit geleistet, ja, aber mit den Bundesligisten wie Bayern München etc. ist es dann halt doch schon schwer mitzuhalten. Ja. Wir probieren trotzdem alles weiterhin für den Klassenerhalt. Wir haben noch 11 Spiele vor uns, ja, genügend Punkte zu holen, was aber doch schwer wird, ja, weil wir haben halt in der Hinrunde jetzt in 15 Spielen relativ wenig Punkte geholt, ja, aber wir sind trotzdem da dran, alles zu probieren, den Klassenerhalt zu packen.
Schließe ich die Frage von Hallo Genscher gleich noch mit an. Wie war denn die Erwartungshaltung vor der Saison?
Ja, wir wussten im Voraus schon, dass wir um den Abstieg spielen. Logischerweise, wenn wir mit Lautern, KSC und den anderen Vereinen, die auch um den Abstieg kämpfen, mithalten müssen, die aber Vertragsamateure haben in den Mannschaften und wir ein, zwei Spieler, drei, vier nicht bekommen haben, beziehungsweise auch Abgänge gehabt haben nach Hoffenheim. Von daher ist es schwer, und das zu kompensieren, ja. Und deswegen war es im Voraus schon klar, dass wir da eigentlich um den Abstieg spielen. Und wir wollen aber trotzdem den Klassenerhalt packen. Ja.
Siehst du da auch genau die Gründe, wo der Unterschied ist zu diesen ganzen Bundesliga- oder was weiß ich, Profivereinen, sagen wir mal? Der finanzielle Bereich, oder gibt es da noch andere?
Ja gut, der finanzielle Bereich ist der eine Teil. Logischerweise gibt es auch dann die Trainingsumstände oder Plätze etc. Da hat halt Bayern München, Kaiserslautern, die haben alle richtig viele Rasenplätze, wo sie drauf trainieren können. Wir dürfen oder können nur einmal die Woche drauf trainieren, und das macht sich dann halt auch am Wochenende bemerkbar, ja, und da sehe ich halt auch Probleme drin, und halt auch das Finanzielle, das spielt im Jugendfußball auch immer mehr oder eine größere Rolle, und es wird immer schwerer, da auch Spieler zu halten, ja, die richtig gut sind.
Okay. So, dann vielleicht ein Thema, was da ganz gut passt, was auch sehr groß nachgefragt ist, sage ich mal. Wie ist denn der aktuelle Stand beim DFB-Leistungszentrum? Was gibt es denn da Aktuelles?
Das geht wohl an mich, so wie du mich anguckst.
Ja.
Der Stand ist so weit, dass wir immer noch in der Bewerbungsphase sind. Wir haben es dieses Jahr nicht mehr hinbekommen, aber mit dem DFB, sehr sympathischer Verein, lässt sich ja reden. Wir bleiben in der Bewerbungsphase, bis wir es packen oder geschafft haben, oder wir eventuell, was ich mir nicht vorstellen kann, einfach die Bewerbung zurückziehen werden. Aber das kommt für mich einfach nicht in Frage, weil wir müssen Fortschritt machen, oder Stillstand ist Rückschritt, oder wie war das? Wir sind in der Bewerbungsphase, und es sind ein, zwei Punkte, die wir noch oder an denen wir noch arbeiten müssen.
Okay, also da hast du ja eigentlich die Frage schon mal beantwortet, dass ob dieses überhaupt beide verfolgt wird, die Bewerbung. Also das ist auf jeden Fall...
Ja. Definitiv.
Und woran scheitert es denn noch? Was muss denn noch umgesetzt werden?
Was der Herr Müller und wir jetzt hier auch schon hatten, ist es halt primär, geht es ums Finanzielle. Wir brauchen einen Fußballlehrer, hauptamtlichen Fußballlehrer, der nur für die Jugend verantwortlich ist. Quasi mein Pendant, ich bin der A-Lizenzinhaber, wir brauchen noch einen Fußballlehrer, und diesen zu bezahlen ist im Moment, glaube ich, für den Waldhof Mannheim nicht möglich, weil die verlangen dann doch schon eine gewisse Summe.
Okay.
Um es mal diplomatisch.
Kann man das irgendwie erklären? Was ist ein Fußballlehrer? Wie wird man Fußballlehrer? Und gibt es in unserem Verein denn keinen Fußballlehrer, der diesen Job übernehmen könnte?
Das ist... Fußballlehrer ist die höchste fußballerische Ausbildung, die ein Trainer machen kann oder ein Fußballer überhaupt machen kann. Es gibt ja die einzelnen Trainerscheine, angefangen vom Teamleiter über einen C-, B- und A-Schein. Die A-Lizenz ist die höchste Amateurlizenz. Und nach der A-Lizenz muss man halt auch eine gewisse Note haben oder mit einem Abschluss die A-Lizenz gemacht haben, um dann qualifiziert sein zu dürfen für einen Fußballlehrer. Das ist aber eine reine Ausbildung, dauert 9 bis 10 Monate. Man ist von Montag bis Mittwoch oder bis donnerstags in Köln, in Hennef in der Sportschule. Und man muss halt mal circa 15.000, 20.000 Euro in die Hand nehmen, um dies machen zu können. Ohne dass man vorher schon den Lappen hat. Man muss auch bestehen können. Also man muss schon was drauf haben. Die andere Teil oder die andere Sache ist, wir haben einen, den Herrn Sebert. Er ist aber halt für die erste Mannschaft beziehungsweise für den Gesamtverein der sportliche Leiter, was die Jugend natürlich mit drin ist. Allerdings braucht die Jugend einen eigenen. Leider hat es nicht so hingehauen, wie wir das uns eigentlich vorstellen hätten können, aber ja.
Ja, passt doch gleich mal anschließend die Frage oder eine der Fragen vom Dachstadt zu. Welchen Aufwand, was du ja teilweise schon beantwortet hast, welchen Aufwand in finanzieller, personeller und medizinischer Hinsicht muss der Verein betreiben, um als DFB-Leistungszentrum anerkannt werden? Also was kommt noch dazu? Also einen Fußballlehrer hatten wir schon.
Genau, die medizinische sind wir eigentlich sehr gut abgedeckt. Wir müssen quasi alle Spieler, die bei uns tätig sind beim Waldhof in der Jugend, von U12 bis zur U23 medizinisch durchchecken lassen. Das kostet natürlich auch ein bisschen, da gibt es aber mehrere Möglichkeiten, wie man das finanziell stemmen kann. Auch ein paar Lösungsansätze, das wäre jetzt kein Problem. Alles andere mit den Kooperationsärzten, unsere Physiotherapeuten, unsere Möglichkeiten im Jugendförderzentrum, die sind alle hervorragend, das war auch nicht das Problem. Da sind wir eigentlich ganz gut gedeckt. Die großen Ausgaben betrifft quasi den Fußballlehrer, den A-Lizenzinhaber und die medizinische Betreuung. Wobei A-Lizenz und die medizinische Betreuung, die sind ja schon ganz gut. Also in der Nähe.
Okay. Ja, und in welcher finanziellen Größenordnung müsste hier insgesamt pro Jahr kalkuliert werden? Habt ihr da irgendwie so, oder so eine Zahl?
Jetzt die medizinische Betreuung oder?
Nee, insgesamt.
Alles. Also wenn man überlegt, so eine medizinische Betreuung kostet circa 300 Euro pro Person. Wir haben ca. 200 Spieler, 250 Spieler zu untersuchen zu lassen. Kommt man schon auf einen Batzen. Vielleicht kriegt man noch einen Spender oder vom ärztlichen Betreuung her, dass man dann runter auf 40.000 Euro reduzieren könnten. Aber wie gesagt, da gibt es schon einige Lösungsansätze, die wir auch weiterhin verfolgen und auch sehr realistisch darstellen werden und wir brauchen halt die eine Person, was halt monatliche Kosten mit sich zieht, die dann schon enorm sind.
Also das sind wir schon dann im Hunderttausender Bereich für die ganze Geschichte mit allem drum und dran, ne? Fürs Jahr.
Korrekt. Unabhängig oder von den anderen Trainergehältern und den ganzen Ausgaben davon abgesehen, ja.
Okay. Da stellt sich doch mir gleich die Frage, welchen Vorteil hat man denn dadurch, dass man so ein DFB-Stützpunkt ist, wenn das dermaßen viele Kosten mit sich bringt, da müssen ja auch ausreichend, Vorteile dann dafür sprechen.
Ja, auf den ersten Blick gibt es da gar nicht ganz so viele. Der eigentliche Nutzen eines DFB-Nachwuchsleistungszentrums beinhaltet natürlich die Prestigesache. Für Mannheim wäre das natürlich was ganz Großes als Viertligist, einer der wenigen. Und die zweite große Sache sind Förderverträge, dass wir den Jungs ab der U16 quasi Amateurverträge anbieten können, da sie bei uns längerfristig und bei uns spielen dürfen. Das sind die zwei großen Sachen. Dann kommen viele kleine bürokratische Dinge natürlich noch dazu. Es gibt auch Fördergelder vom DFB direkt. Wenn Spieler wechseln würde zu einem anderen Nachwuchsleistungszentrum, dann würden wir auch noch ein bisschen dran verdienen.
Okay. Andreas, du als direkt Betroffener, wie siehst du da? Findest du das Wünschen als erstrebenswert, das DFB-Förderzentrum oder Leistungszentrum in dem Kontext? Also auch mit den Aufwänden.
Ja, natürlich. Prestige ist wichtig im Fußball. Mhm. Das nächste ist so Spieler wie jetzt, nur als Beispiel, Nadim Amiri. Dem hätten wir vielleicht dann auch einen Fördervertrag geben können. Und jetzt hat ein Hoffenheim gegeben. Und das ist halt so ein Problem, ja, für uns. Ja. Da könnten wir halt auch vielleicht sagen, okay, jetzt Hoffenheim will den unbedingt haben. Da waren auch andere Vereine dran. Und die können dann sagen, okay, hier ist eine Ablösesumme X, ja, und da wird der Waldhof auch dran verdienen, beziehungsweise wird die Jugend dran verdienen und wird auch was entgegengebracht werden wieder. Ja.
Also es geht quasi darum, wir bilden aus, unsere Top-Talente gehen zurzeit einfach umsonst zu den anderen großen Vereinen, spielen gegen uns, machen gegen uns die Tore oder verteidigen die Tore und wir stehen dann da und sagen, hey, grüß dich, na, wie gefällt das? Ja. Super.
Also. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, würden da auch erstmal Kosten entstehen, denn damit man eine Ablöse bekommt, muss der entsprechende Spieler dann auch einen Vertrag gehabt haben bei uns. Sprich, man muss ihm den Jugendspielern dann Verträge anbieten und sie dementsprechend dann auch bezahlen.
Das war die ganze Zeit so. Ab 01.01.2013 gibt es eine neue Regelung beim DFB. Egal von welchem Nachwuchsleistungszentrum ein Spieler wechselt, das kostet eine Summe X, fester Betrag. Kommt drauf an, wie viele Sterne der abzugebende Verein hat beim Nachwuchsleistungszentrum. Und das ist dann auch wieder so eine bürokratische Schiene. So viele Sterne, man gibt es ein Qualifizierungszertifikat, da wird es mit Stern beurteilt. Ein Stern bringt dem Verein 75.000 Euro. Da muss man aber durch die Hölle gehen, um so etwas zu bekommen. Was allerdings, KSC hat 3 Sterne, Hoffenheim hat 3 Sterne, Freiburg hat 3 Sterne.
1.
Nein, St. Pauli hat nur 1 Stern. Es gibt dann unterschiedliche Kriterien, die man dann einfach erfüllen muss. Aber wie gesagt, im Endeffekt, wenn man Nachwuchsleistungszentrum ist, würde man automatisch Geld bekommen vom angenommenen Verein.
Auch ohne Vertrag eben.
Auch ohne genau. Vertrag. Ist dann halt der Status Nachwuchsleistungszentrum ist entscheidend.
Mhm. Okay, ich meine, im Prinzip beantworte ich die Frage, und welche Risiken damit verbunden sind, eigentlich schon auch von selbst finanzielle. Hauptsächlich. Ne?
Richtig.
Ansonsten spricht du wahrscheinlich eher weniger was dagegen.
Die Infrastrukturen, die sind alle da. Dank an Pfiff ins Leben natürlich, muss man es auch mal erwähnen. Das Jugendförderzentrum kommt ja nicht von irgendwo her. Das sind die ganzen Voraussetzungen, die schon gegeben waren, welche hervorragend sind. Und wir natürlich auch ein ganz großer Grund ist, warum wir auch manchmal in der Bundesliga mitspielen dürfen und Spieler auch für uns gewinnen können. Also davon abgesehen, ja, aber primär finanziell.
Okay, in Ordnung. Wie sieht denn das mit Ausbildungsentschädigungen aus? Gibt es denn sowas heutzutage noch? Ich habe irgendwie sowas im Ohr und wenn ja, hätte ich anschließend irgendwie eine Frage zu einem konkreten Beispiel, aber erstmal.
Ausbildungsentschädigungen gibt's. Das machen gerade unsere hessischen und die Pfälzer Freunde. Sprich, die dürfen Ausbildungsentschädigungen verlangen oder wir dürften es auch. Wir haben allerdings ein Abkommen hier in Baden-Württemberg oder im Mannheimer Umkreis, dass wir kommen und gehen lassen. Also ein Spieler kommt zu uns umsonst, dann darf er auch wieder umsonst gehen. Und da ist man dann schon sehr eng mit dem Verein dran und in Kommunikation. Die meisten Spieler, die von uns weggenommen werden oder geholt werden, die kriegen dann diese Amateurverträge und dadurch erlischt diese Regelung mit, dass wir Ausbildungsentschädigung verlangen dürfen. Amateurvertrag ist dann ab sofort immer frei.
Okay. Mein konkretes Beispiel wäre jetzt Hakan Calhanoglu gewesen, der auch mal bei uns in der Jugend gespielt hat.
Korrekt.
Der ist ja jetzt dann vom HSV verpflichtet worden, obwohl er noch beim KSC spielt. In dem Fall würden wir einfach nichts bekommen.
Wir bekommen nichts. Definitiv. Okay. Wir kriegen, wenn ein Spieler einen Profivertrag, egal wo, unterschreibt, bekommen wir eine vorgesetzte Summe. Das beinhaltet aber jetzt beim Hakan Calhanoglu, ich müsste jetzt lügen, 1500 Euro. KSC verdient 2,5 Millionen circa. Oder? Also da sieht man die Differenz.
Okay.
Ja. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist, ne?
Ja, ich glaube, da brauchen wir aber noch ein paar hundert.
Ja, wir sind dran, wir versuchen es.
Okay, danke. Immerhin schon mal was, da bin ich erstmal kurz sprachlos ein bisschen irgendwie, gerade wenn man dann das Beispiel Özil sieht, was da ist und damit verdient hat, ohne es zu wissen. Gut, aber wenn es nicht hinhaut, haut es halt nicht hin. Okay, dann passt da, glaube ich, auch ganz gut. Man ist immer noch beim DFB Nachwuchsleistungszentrum, war es richtig? Das erste Mal, glaube ich, heute.
DFB Nachwuchsleistungszentrum.
Okay, wunderbar. Mein Name ist Hase, fragt dann nämlich, kann man als Beispiel andere Viertligisten anführen, welche dies finanziell stemmen können? Also eben so.
Also zu unserem Bewerbungsbeginn gab es einen einzigen Viertligist, Regionalligist, das war Wattenscheid. Das ist jetzt uns bekannt. Inzwischen können natürlich einige mehr dazugekommen sein, was ich mir allerdings nicht vorstelle. kann. Kickers Offenbach ist zum Beispiel auch eins vor kurzem geworden, wobei die aber jetzt eine andere Klasse spielen wie wir, wiederum eine Klasse höher. Wenn man in der dritten Liga umschaut, gibt es einige, weil sie halt auch aus der zweiten Liga runterfahren müssen, wie der KSC zum Beispiel. Zweite Liga ist es Pflicht, ein Nachwuchsleistungszentrum zu haben. Da tritt dann die DFL ein. Und ab der dritten Liga, vierten Liga macht es der DFB direkt. Und da gibt es allerdings nicht allzu viele. In der vierten Liga jetzt explizit.
Ja, okay. Da mal umgedreht, wo wir es gerade davon hatten, dass die Spieler von uns weggehen. Wie läuft das denn in die umgekehrte Richtung? Also zu uns werden, da Erich fragt, werden talentierte Jugendspieler in der näheren Umgebung auch beobachtet und gegebenenfalls zum SVW gelotst?
Ja, sonst könnten wir ja nicht spielen. Leider haben wir natürlich nicht so einen Mechanismus oder so ein Talent- oder Scouting-Team wie unsere Konkurrenten, die halt in ganz Deutschland sitzen, sogar im Ausland sitzen, vor allem in Österreich. Und wir machen das über Manpower, also über unsere Trainer, über unsere Betreuer, über unsere Kooperationsvereine oder über Freunde, Bekannte. Darüber müssen wir es machen. Da kommt dann das Thema Geld wieder natürlich, spielt wieder eine ganz große Rolle. Wenn jemand irgendwo hinfährt, muss ja auch bezahlt werden. Aber durch das, dass wir halt wirklich so vereinstreue Trainer haben, die dann wirklich auch mal nach Stuttgart fahren, um sich ein paar Spiele anzugucken oder mal nach in die Pfalz rüber, in Odenwald rein, weil wir könnten, Karlsruhe ist glaube ich bei uns schon die Grenze, wo wir scouten, nach unten hin, nach oben ist es Frankfurt, Mainz ist schon sehr extrem weit für uns, wir können ja halt leider auch keine Internatsplätze anbieten und daher müssen wir halt schon gucken, dass das erstens familiär mit der Familie hinhaut. Die schulische Leistung darf darunter nicht Schaden nehmen. Das heißt, er darf keine 2 Stunden im Zug gucken, nur um ins Training zu kommen, sondern es muss ja dann schon ein komplettes System ausgeklüftelt werden, dass es passt. Und das liegt halt bei uns im Umkreis von 80 Kilometer circa. Da sind wir dann schon dran an guten.
Dann nehmen wir doch gerade mal als konkretes Beispiel die B-Jugend, um den Andreas auch mal wieder ein bisschen ins Gespräch mit reinzuholen. Wie ist denn da das Verhältnis zwischen Spielern, die tatsächlich aus der eigenen Jugend kommen, sprich die auch schon, keine Ahnung, U15, U16 gespielt haben und Spielern, die jetzt tatsächlich in unsere U16 zu Beginn einer Saison oder in der Saisonvorbereitung dazustoßen von außerhalb?
Wie das Verhältnis ist oder was? Ja, gut, ich meine, wir scouten ja, Simon hat es ja schon gesagt gehabt, wir gucken halt im Voraus schon, wo wir die Leute herbekommen können. Ja. Logischerweise, das Finanzielle spielt da eine Rolle, da können wir nicht sagen, okay, wir geben den Verträgen oder so. Wir gucken aber dahin auch, weil wir auch viele Ableger immer kriegen. Wir kriegen viele Ableger von Mainz, Hoffenheim und alles und die uns eigentlich nie so richtig weiterbringen. Ja? Deswegen sind wir eigentlich davon weggekommen und haben gesagt, okay, wir versuchen so viel wie möglich aus der eigenen, sprich U15 zu nehmen, U16 hochzuziehen und letztes Jahr aus der U16 sind jetzt 14 Stück mit in die U17 reingegangen. Man muss sagen, die hat Verbandsliga gespielt, ja? Das ist ein Problem, ja. Die hat nicht in der Oberliga gespielt, da war ja unsere B1, ja. Und jetzt sind sie gleich 2 Klassen höher und das ist halt dann Bundesliga und das ist halt schon ein Unterschied, ja. Und ich sag halt, wir sind davon weggekommen, einfach viele von außerhalb zu holen, weil die sind oftmals nicht besser als die, die wir haben.
Okay. Ja. Wie sieht das, frage ich den Simon, bei der A-Jugend zum Beispiel aus? Müsstest du ja auch wissen. Ist es da schon tatsächlich mehr, dass Spieler von außerhalb kommen oder hält sich da auch das Verhältnis so die Waage?
Nee, das ist eigentlich genauso wie jetzt bei der A-Jugend, bei der B-Jugend, beim Andreas Müller. Dieses Jahr haben wir es auch so nach diesem Prinzip gehandhabt. Wir haben circa 10-12 Spieler aus der B-Jugend übernommen, bewusst. Auch mit dem Risiko, dass wir dieses Jahr vielleicht nicht diesen ganz großen Erfolg haben werden. Und dazu kamen noch 4-5 Stück aus der U18, aus der damaligen, die sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Ansonsten, dann sind wir schon bei 18, 19 und dann kommen immer Austauschen, kommen und gehen von 2-3 Spielern, ist immer da. oft sind es dann auch entweder richtige Verstärkungen oder halt wirklich Ergänzungen. Ja. Das ist aber generell auch das, sage ich jetzt nicht das neue Prinzip, aber das, dahin muss die Jugend kommen, dass wir versuchen, mindestens ein 2/3 der Mannschaften immer zu übernehmen, was halt dann auch erstens, dass die Jungs und die Eltern sehen, hey, die sind nicht nur eine Nummer, sondern die werden wirklich begleitet oder wir begleiten sie in der Jugend, weil das ist ja auch die Jugendarbeit, dass man sie in der U12, U11 vielleicht bekommt und sie so ausbildet, dass sie vielleicht sogar in die erste Mannschaft gehen. Das nenne ich Jugendarbeit. Zumindest mal bis zur A-Jugend begleiten.
Okay, vielleicht mal.
Ja, weil es gerade so schön passt, er hat gerade die U18 angesprochen, Herr Treter, deswegen wollte ich dich jetzt nicht unbedingt unterbrechen, aber es interessiert mich einfach. Blau-Schwarz fragt, ihn würde interessieren, wo denn eigentlich die Vorteile in der Abschaffung der A2 liegen. Die Frage ist noch ein bisschen länger, ich stelle sie jetzt einfach mal so kurz und prägnant.
Es gibt Vor- und Nachteile, ganz klar. Dass die Nachteile, wenn man eine Mannschaft auflöst, erstmal hervorspringen, das ist völlig klar. Wir mussten uns entscheiden, durch das, dass halt unsere U17 und die U15 in den deutschen höchsten Klassen spielen, haben wir auch nur ein gewisses Budget zur Verfügung. Was jetzt aber nicht der Hauptgrund ist, sondern wir haben uns dafür entschieden, um einfach die Ressourcen, um einfach die Manpower, die Trainingsplätze, die Trainingszeiten, dass man das wirklich auf die U19, U17, U15 intensiviert und dafür die U18 leider abmelden muss. Und wir haben auch die letzten 6 Jahre, seit der Mark Schüssler sie ja gegründet hat wieder und sie wirklich hervorragend in die Verbandsliga gebracht hat. Also uns ist es nicht leicht gefallen, also das dürft ihr nicht glauben. Wie viele Spieler kamen da wirklich in die U19 rüber oder hoch in die U23? In den 5, 6 Spielerjahren waren das nicht mehr wie eine Handvoll. Jetzt mussten wir, weil wir gesagt haben, wir setzen auf die eigenen Talente, welche auch es wirklich bewiesen haben, dass es können. Aber in der Vergangenheit, der Ertrag war halt etwas für den Input ein bisschen zu wenig, wo wir dann sagen, okay, wir konzentrieren uns auf die anderen Mannschaften. Zumal wir der letzte Verein waren mit dem KSC, der die U18 abgemeldet haben. Alle anderen Top-Teams im süddeutschen Raum, die haben keine U18 mehr, schon seit Jahren nicht mehr.
Okay. Das soll auch in Zukunft so bleiben, oder?
Es soll jetzt erstmal so bleiben, ja. Durch das, dass wir halt oder die Philosophie haben, wenn es einer mit 18 nicht schafft, schafft das mit 19 dann auch nicht mehr, weil er da irgendwo auch das Entwicklungspotenzial schon erschöpft ist. Klar fallen vielleicht dann 2, 3 durchs Raster. Da müssen wir das Risiko eingehen, aber ich denke, in Anbetracht des Ganzen erleichtert es uns, den Trainern, mir vor allem oder dem gesamten Verein schon ein bisschen mehr Arbeit, wie dann mit der U18. So leid mir das auch für die Jungs getan hat oder auch für den Verein, es war wirklich keine leichte Entscheidung.
Die Leute, die man dann aber übernimmt, die müssen ja dann einen Jahrgang überspringen.
Wenn man es aus der B-Jugend nimmt, das ist korrekt, ja. Sprich, die spielen dann gegen ein Jahr Ältere. Und da müssen wir hinkommen, dass wir eine gesunde Mischung finden. Im Moment spielen regelmäßig 7 oder 8 Spieler als junger Jahrgang Stamm in der U19 und machen einen riesen Job. Sprich, nächstes Jahr sind die dann mehr oder weniger diese Führungsspieler, die ich vorhin genannt habe, wo wir jetzt halt nur 3, 4 haben, haben wir dann wieder ein bisschen mehr Qualität auf dem Platz, die dann die Jungs von der B-Jugend, die dann übernommen werden, dann führen können. Und wenn dann da mal von 7, 8 aus, 1, 2 ausfallen, tut es uns nicht gleich ganz so weh. Und da wollen wir hinkommen, dass wir dann immer eine gesunde Mischung haben, 60-40% circa alter, neuer Jahrgang, um dann so in der U19 längerfristig vielleicht wieder mit den ganz Großen uns messen zu dürfen.
Ja, was ich gern wissen würde, dann auch gerade auf dem Andreas, ich weiß nicht, und zwar, wie wird denn die Brücke vom Jugendbereich zum Herrenbereich geschlagen? Schaut zum Beispiel an eben gerade der Jugendspieler, der den Sprung geschafft hat, mal ein Training für einen Plausch vorbei. Kommt es was vorher ab dann in der B-Jugend oder ist da...
Ja, also regelmäßig ist eigentlich Dennis Franzin da, also der kommt öfters zu uns auch, der war bei mir ja auch 2 Jahre, in der B-Jugend und mit dem habe ich einen sehr guten Kontakt noch und ja, wir reden öfters mal auch und wie es jetzt ist in der ersten Mannschaft und ja, macht es ja riesig Spaß, gefällt ja richtig und ist ja Publikumsliebling beim SV Waldhof und hat einen guten Weg genommen und ich bin auch mit seiner Entwicklung zufrieden. Ja.
kann ich mir vorstellen.
Ist man da auch so ein bisschen stolz als Trainer, wenn man...
Ja, natürlich. Ja, wenn das mal einer packt und ein bisschen weiter packt und da ist man schon stolz drauf, ja, weil man weiß, man hat dem was beigebracht, er hat was mitgenommen von dem, was wir ihm tagtäglich im Training erzählt haben und da ist man schon stolz drauf, ja, auf jeden Fall.
Da muss ich aber auch nochmal einklingen, weil den anderen dürfen wir nicht vergessen, den Prolli. Wir haben ihn jetzt auch schon ab und zu mal, oder ich habe ihn mal erwischt und habe mal mit der Jugend das Torwarttraining machen lassen. Hat er auch gewollt, hat von der Zeit her gepasst, also hat ihm auch tierisch viel Spaß gemacht und dass man, wenn man den kleinen U14, U13 Spielern dann einen Torhüter aus der ersten Mannschaft vorsetzt als Trainer, dass das denen mehr Spaß macht, wie wenn sie mit dem alten Lander da rummachen müssen, der eh unsympathisch auf dem Platz ist. Dann sage ich mal ganz, ganz großen Respekt auch dafür. Also die interessieren sich auch für die Jugend, die machen da auch schon ein bisschen mehr und ist schon cool. Also macht schon Spaß mit den Jungs.
Okay, also so zum Spielern ist da also der Draht zumindest mal teilweise ein Ex-Jugendspielern auf jeden Fall da. Ja, das ist doch fein. Genau. Und von verantwortlicher Seite vom SVW selber lässt sich da dann mal jemand bei den Jugendmannschaften und im Förderzentrum blicken. Wie schaut es da aus? Ja, Andreas ist
dann aus. ja klar, also da sind wir im regen Kontakt mit Herrn Hafner, mit Herrn Sebert, mit Herrn Hollisch, ganz klar. Die gucken sich auch regelmäßig unsere Spiele an, ab der U15, U16, U17, U19. Also die sind dann schon oft da, also zumal die erste Mannschaft und die zweite Mannschaft oder U23 auch bei uns auf den Kunstrasenplätzen trainieren, läuft man sich da eigentlich tagtäglich über den Weg und die Dialoge sind manchmal kürzer und manchmal länger, je nach Zeit halt.
Aber da, also die Verknüpfung, die Zusammenarbeit funktioniert da von oben nach unten oder umgekehrt?
Ja, es geht immer von oben nach unten in jeder Beziehung natürlich, aber es ist es macht Spaß mit den Koryphäen, Herrn Sebert, Herrn Hollisch zu arbeiten natürlich und man kann da viel lernen. Auch unsere Trainer sind auch rege im Kontakt mit denen, also ich habe schon öfters mal den Rainer bei uns in der Küche sitzen sehen mit den Trainern und Kaffee trinken und das fördert natürlich die Integration und die Verzahnung. Erste Mannschaft und Jugendbereich natürlich auch. Das ist natürlich immer wieder mal, wie es überall auch Disharmonien gibt und unterschiedliche Meinungen, aber dafür ist ja Fußball bekannt. Ja. Aber es läuft alles in gesunden Bahnen und macht tierisch viel Spaß. Also, es könnte immer überall immer besser sein, es könnte aber auch wesentlich viel, viel schlimmer sein.
Also. Okay. Und Andreas, du als Betroffener kannst du bestimmt auch was dazu sagen, denke ich doch mal.
Ja, ich habe ja unter beiden als Spieler gespielt, also unter Günter Sebert in Sandhausen und Rainer Hollisch in TSG Weinheim.
Gespielt oder gesessen?
Ja, ich habe gespielt. Ja. Und von daher habe ich immer Kontakt mit denen auch und rede auch mal. Und ja, klar, sagen mir auch mal oder geben mal Hilfestellung und sagen mal, was man besser machen könnte, logischerweise. Und wir hören uns das auch an und nehmen auch den Rat an, ja. Logischerweise sind die lange im Fußball auch, im Fußballgeschäft tätig, ja. Und mit ihrer Erfahrung können sie mit uns mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tipp geben, ja.
Okay, aber dass es tatsächlich irgendwelche Konzepte gibt, die von der Jugend bis in den Profibereich hinein irgendwie durchgezogen werden, was Ausbildungsinhalte oder ähnliches angeht?
Also da mit den Konzepten bin ich jetzt dran. Nach dem halben Jahr Einarbeitungszeit weiß ich jetzt in etwa, wo was hängt, wo was super läuft. Da laufen auch ständig die Dialoge. Es fing jetzt dieses Jahr an, mal extremer zu werden mit Dennis Franzin, Stefan Kochendörfer und Dennis Broll in die erste Mannschaft. Man dürfen aber die anderen fünf Jungs, Isan, Serda, iTunes etc., die in der U23 spielen, die dürfen ja auch nicht vergessen, weil die haben ja genauso die Chance, irgendwann mal in der Regionalliga, vielleicht dritte Liga zu spielen. Also sprich, es wurden insgesamt 8 Spieler übernommen. Das ist schon mal eigentlich ein guter Anfang. Wenn man das jetzt mal auf 5 Jahre hochrechnet, 8 Spieler pro Jahr, sind wir bei 40 Spieler bei zwei Mannschaften. Das wäre natürlich ein Traum. Ist genauso, wie man jedes Spiel gewinnen möchte, dann wird man automatisch Meister. Aber so kommt es nicht. Aber wie gesagt, das war jetzt mal ein Anfang. Und hängt natürlich auch von den Jungs selbst ab, die Talente, die bei uns spielen. Sind die qualifiziert genug? Schaffen sie direkt den Sprung in die Regionalliga? Haben die Trainer, die Verantwortlichen vielleicht auch den Mut, einfach mal jemanden ein, zwei Jahre mit aufzubauen? Oder gehen sie erst den Weg über die U23? Da gibt es dann viele Varianten und Variablen, die beachten werden müssen.
Wie ist denn da die Bereitschaft der Jungs, über die U23 zu gehen? Also dieses Jahr war es recht gut, muss man sagen, aber in Jahren zuvor? Und
die Bereitschaft ist generell da, wenn man mit denen spricht, auf jeden Fall. Klar, es sieht im Moment nicht so rosig aus mit der U23, aber kein Zweifel, dass sie die Klasse erhalten werden. Kommt aber auch natürlich daher, dass wenn U19-Spieler in die U23 kommen, dass das dann auch wiederum ein anderer Fußball gespielt wird. Die Jungs sind gut, talentiert, die haben vielleicht auch Potenzial für mehr wie die Verbandsliga, vielleicht Oberliga, auch Regionalliga, aber das braucht halt seine Zeit und die Zeit muss man den Jungs geben und das ist auch das jetzige Problem, denke ich, dass die Jungs allesamt 5 Spieler, Gänsmantel auch im Tor, sind alles Stammspieler, 5 von der A-Jugend rausgekommen, gegen alte Hasen, die vielleicht schon in der Oberliga oder Regionalliga gespielt haben und dafür behaupten sie sich ganz gut und das ist ja, wo wir hinwollen. Aber es sieht natürlich jetzt nicht ganz so rosig aus, dass man den Jungs sagt, du, ihr spielt in der Top-Verbandsligamannschaft. So weit sind wir dann auch noch nicht. Ich glaube, das müssen wir auch noch nicht sein, da wir nur ein Viertligist sind. Wenn es dann hochgeht, und dann kann man auch mal wieder andere Prioritäten Richtung U23, Aufstieg oder so
sehen. Okay, bleiben wir auch noch bei den 3 eben genannten Jugendspielern, die es dann tatsächlich in den Kader der ersten Mannschaft geschafft haben. Hallo Genscher möchte wissen, ob wir andere Nachwuchsspieler haben, die in 1 oder 2 Jahren eine ähnliche Rolle wie derzeit Franzin, Kochendörfer und Broll spielen könnten.
Das gebe ich erstmal an Herrn Müller weiter, würde ich sagen. Weil er kennt ja seine Spieler am besten und das Potenzial.
Aber mit Sicherheit haben wir 2, 3, 4 Spieler dabei, die das packen können. Ja. Da kommt aber immer halt einiges dazu. Freundin, Schule etc., Eltern und so weiter. Wollen sie das weiter unterstützen, nicht unterstützen. Ja. Aber da sind mit Sicherheit 2, 3 Spieler dabei, die den Sprung packen können. Ja, auf jeden Fall.
Von der U17 jetzt. U19 sind die Gespräche schon angelaufen mit den Verantwortlichen aus dem Seniorenbereich. Da haben wir jetzt erstmal, die Jungs sollen sich erstmal auf die U19 konzentrieren. Die Aufgabe wird schwer genug und es kristallisieren sich 1, 2 Spieler schon raus, die vielleicht packen können. Aber wie gesagt, es ist ein halbes Jahr in dem Fußball, ist viel. Muss man immer gucken, wie entwickeln sie sich weiter, bleiben sie verletzungsfrei, was macht die Freundin zu Hause und so weiter. Also es sind viele Sachen wieder, wo da eine Rolle spielen. Aber ich denke, wir sind jetzt auch gerade in den unteren Bereichen, was unsere U15, U16, U17 angeht, denke ich, dass da schon pro Jahrgang Status quo natürlich, also kann ich jetzt nicht sagen, dass die auf diesem Leistungslevel bleiben, dass wir da ganz gute Talente heranführen.
Okay, dann wenn wir denn da gute haben, wie können wir denn diese halten? Was ist denn da eure Argumentation?
Ja, das liegt erstmal, gute Trainer brauchen wir. Das ist A und O. Ohne gute Ausbildung werden sie keine Talente und bleiben dann auch nicht.
Haben wir die denn?
Ja, ich denke, Ich muss jetzt sagen, weil hier neben mir. Nee, also ich denke, dass wir sehr, sehr gute Trainer haben. Die hat ja unter anderem auch schon, sind alle über Mike Schüssler, Stefan Groß schon da gewesen. Wir setzen auf Konstant und Kontinuität. Die entwickeln sich auch jährlich fort. Das weiterhin muss natürlich auch, müssen den Jungs Zukunftsperspektiven gegeben werden, sprich die Jungs müssen merken oder die müssen auch sehen, dass sich die Verzahnung noch enger wird mit dem Seniorenbereich. Das ist oft ein Grund, warum Kinder dann sagen, hey, ich gehe nach Sandhausen. Und warum? Ja, die spielen zweite Liga. Aber dass die sich halt in irgendeinem Container ohne Dusche, ohne Heizung umziehen müssen, das sehen die Eltern dann halt nicht. Und das müssen wir, unsere Vorteile ziehen wir dann schon vor und raus, präsentieren die auch ganz gut und sind aber halt auch immer ehrlich. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch ausmacht, dass wir nicht über unserem Horizont leben und immer auf dem Boden bleiben und mit Bescheidenheit an die Sache rangehen. Und das wollen wir von den Spielern und von den Eltern auch. Das ist oft eigentlich dann auch so ein Knackpunkt, wo sie merken, hey, die meinen es ernst mit uns. Dass wir den Jungs jetzt natürlich keine 300 Euro wie manch andere Vereine anbieten können, das tut mir auch weh, klar, weil dadurch kriegt man auch die Talente. Leider ist es auch so in der Jugend, Geld schießt Tore. Und wir versuchen es halt mit anderen Sachen. Anpfiff ins Leben unterstützt uns da mit Markus Zekowitz als Pädagoge, der dann die Hausaufgabenhilfe, Schulprojekte, Berufsberatung organisiert und durchführt. Also wir haben halt so ein ganzheitliches Konzept. Und, also daher sind wir schon breit aufgestellt, was wir bieten können.
Okay, also es geht natürlich, die Frage haben wir noch gar nicht gestellt, was macht denn so ein Jugendförderzentrum überhaupt? Da wird nicht nur Fußball gespielt, sondern da wird auch einiges andere geboten den Jugendlichen.
Ja, wir fördern die Jugend. Nein, genau, also das ist, was ich gerade eben gesagt habe, dass wir eine ganzheitliche Betreuung und Ausbildung anstreben für die Kinder, weil wie viel Prozent werden Profifußballer? Das sind, ist vielleicht ein, zwei maximal. Und der Rest, der muss dann, wie wir, mit über Studium, Ausbildung, Selbstständigkeit, muss uns über Wasser halten. Und da wollen wir die Kinder halt früh genug darauf vorbereiten und zu unterstützen. Das heißt, es gibt Nachhilfeunterricht, es gibt Bewerbungsvorbereitung, wie mache ich eine Bewerbung? Es kommt einmal im Monat oder zweimal im Monat kommen Berufsberater von der Arbeitsagentur bei uns vorbei und sprechen mit den Kindern im Altersbereich, U15, 16, 17 aufwärts. Ja, also wir unterstützen sie im ganzen kompletten Leben. Also wir haben Aufenthaltsraum, wir bieten die medizinische Betreuung an, Computerräume, Ferienprojekte. Also alles, was die Kinder eigentlich mal abgesehen von Lernen und Schule noch so zur Verfügung haben am Tag, was ja auch nicht wieder wirklich viel ist.
Ja. Und die Finanzierung davon, also über Anpfiff ins Leben, die ist auch auf Dauer gesichert? Wenn man das hört sich ja alles toll an irgendwie, aber irgendjemand muss das ja auch bezahlen.
Das ist richtig, das ist korrekt. Das ist hauptsächlich ist das quasi unser Hauptsponsor von Waldhof Mannheim, Anpfiff ins Leben. Das ist ganz klar, dass die Hauptfinanzierung darüber läuft, aber wir dürfen den Waldhof dann aber auch nicht vergessen, die dann auch schon uns gut unterstützen. Also auch schon sehr viel auf die Jugend bauen, was das Finanzielle angeht. Also primär natürlich Anpfiff ins Leben, bietet die ganzen Möglichkeiten an, das ist natürlich klar.
Okay, dann möchte nur der SVW wissen, Simon, von dir, ob es da bei dir irgendwelche Interessenskonflikte gibt, weil du einerseits Entscheidungsträger bei der SVW-Jugend bist, andererseits von Anpfiff ins Leben bezahlt wirst.
Ja gut, eigentlich gibt es ja da keine Interessenskonflikte. Ich meine, viele vertauschen Anpfiff ins Leben oder vertauschen nicht, ist falsch gesagt, denken, das wäre Hoffenheim, was hinten dran steckt. Dass wir eine Kooperation über Anpfiff ins Leben mit Hoffenheim haben, ist korrekt. Ich bin aber mehr oder weniger Waldhöfer. Anpfiff ins Leben guckt auch natürlich, dass sie die Position so besetzen, dass es passt. Also die würden jetzt bestimmt keinen Lautern-Fan oder ehemaliger Lautern-Spieler vielleicht einsetzen, wenn man weiß, da besteht Konfliktpotenzial. Zumal es ja auch mit dem Vorstand und mit der Geschäftsstelle oder mit der Führung vom SV Waldhof abgesprochen wurde, wie ich miterfahren habe. Ich tue alles für den Verein, ich tue auch alles für Anpfiff ins Leben und das harmoniert eigentlich im Moment sehr, sehr gut, dass ich da noch nie in irgendwelchen Interessenskonflikt gekommen bin. Dass ich natürlich unsere Talente auch bei uns behalten möchte, das versteht sich von selbst. Nur, das liegt dann nicht an mir, das liegt dann an der Entscheidung vom Spieler. Da tun wir alles.
Wie sieht es denn bei Trainern aus? Von wem werden die denn bezahlt?
Auch von Anpfiff ins Leben. Okay. Genau das Gleiche. Auch von Anpfiff ins Leben, ja.
Ja. Aber ihr habt ja auch beide in Waldhof Vergangenheit, sage ich mal, in der Jugend, glaube ich, beide gespielt, ne?
Eher ein bisschen länger als ich.
Genau, ich habe 7 Jahre in der Jugend gespielt beim Waldhof, ja, und bin dann weggegangen. Ja.
Leider natürlich, ne?
Ja, natürlich. Leider.
War es besser für dich oder für den Waldhof?
Kann man sehen, wie man will.
ja. Schritte?
Ja.
Willst du oder
Bratwurst Alfons?
Ja, doch, ich hätte da gerade was in der Hand. Da kommt noch genau der Bratwurst Alfons, genau. Ich wollte mal fragen, wie bei euch das Engagement der Ultras im Jugendbereich aufgenommen wird, da Ultras durch die öffentliche falsche Darstellung mancher Medien und öffentlicher Institutionen nicht gerade das beste Image haben. Gibt es zum Beispiel Eltern, welche es kritisch sehen und andere Ziele der Ultras in der Unterstützung sehen?
Absolut nicht. Das muss man wirklich hoch genug anpreisen, kann man das gar nicht, was Ultras für unsere Jugend machen. Ultras ist schon seit mehreren Jahren Partner bzw.
Ja?
Sprich ruhig weiter.
Nee, sind Partner und von unserer U14 und unterstützen sie da in unterschiedlichen Dingen. Sprich, sie waren jetzt mal bei uns auf einem Spiel, haben die ersten 20 Minuten da Radbatz gemacht.
Also positiv.
Sehr, sehr positiv. Also klar, wenn man Ultras hört, das hat aber auch nicht nur mit Ultras Mannheim zu tun. Es gibt ja auch andere Ultra-Gruppen in anderen Vereinen, wo dann vielleicht ein bisschen negativ auftauchen. Aber das, so wie mir das von der Jugend jetzt herkommt oder wie die Rücksprache ist und das Feedback, ist das 100%, wenn nicht sogar 1000% sehr, sehr positiv. Und ich habe ja mit den Leuten das selbst zu tun und es ist einfach Wahnsinn. Ist ja genauso wie Doppelpass. Wenn sie sich für die Jugend dafür krumm machen, um letzten Groschen zu geben, das ist, kann man nicht hoch genug bewerten.
Ja, um das kurz aufzugreifen, irgendwie, das genau. Ist ja eigentlich noch gar nicht bekannt. Hier Geheimnis ausplaudern. Wir haben uns als Doppelpass Ultras Mannheim als Vorbild genommen. Die Ultras Mannheim unterstützen seit der Winterpause. Nehme ich an, richtig?
Ultras?
Als Trikotsponsor.
Die Ultras waren das schon länger.
Aber das Trikotsponsoring.
Also Trikotsponsoring haben wir jetzt im Sommer neu gemacht. Ja. Die Idee kam dann über Gespräche hinaus und war super und kam auch super gut an. Ich glaube, die Trikots sind Unikate und die werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, für gute Zwecke dann wahrscheinlich auch gewinnbringend versteigert. Denke ich mal, so wie die Nachfrage jetzt schon auch von anderen Sponsoren ist.
Genau, und die Ultras haben wir uns als Beispiel genommen, als Doppelpass, und haben gesagt, okay, das finden wir ganz toll, was die Ultras da machen. Jetzt nicht nur, was das Trikotsponsoring angeht, da ist die U14, bei die Ultras unterstützen. Ja. Haben wir uns gedacht, wir schauen mal, welche Jugendmannschaften noch frei sind, und haben uns jetzt die U16 ausgesucht. Die werden wir ebenfalls über ein Trikotsponsoring und auch über eine Art Patenschaft, was genau wir da machen, wissen wir noch gar nicht, unterstützen. Geplant sind mal die nächsten 3 Jahre. Und ja, in dem Zusammenhang möchte ich dann die Frage vom Dasch noch loswerden. Für welche Jugendmannschaften könnte denn noch ein Sponsoring übernommen werden? Und in welcher Höhe würde das zu tätigende Engagement denn liegen?
Also grundsätzlich, wie ihr das auch bei unseren Gesprächen erfahren habt, sind wir da mehr oder weniger flexibel, dass natürlich jetzt die Hauptpartnerschaften, jetzt U14, U16 von Doppelpass und von den Ultras übernommen wurden. U17 und U19 werden mehr oder weniger von der Geschäftsführung mit dem Hauptsponsor übernommen. Nichtsdestotrotz kann man für jede Mannschaft weiterhin Partnerschaften eingehen und beziehungsweise für die komplette Jugend. Mein Prinzip ist nicht immer für eine Jugend alles zu machen, sondern wir sind eine Jugendarbeit oder ein Jugendteam mit unterschiedlichen Jahrgängen und jeder muss bestmöglich gefördert werden. Wenn natürlich eine Mannschaft frei ist, dann versucht man das auch denen dann zugute zu kommen zu lassen, bloß wenn die dann alles haben. Warum soll ich denen alles vergolden und den anderen Mannschaften mit Lumpen rumrennen lassen? Ja. Also daher ist es quasi primär was vergeben. Vergeben ist auch wieder ein falsches Wort, ja. Ist jetzt U14 aufwärts natürlich, da sind dann immer die ganzen anderen Sponsoren da. Aber für mich ist der untere Bereich, Grundlagenbereich, Aufbaubereich enorm wichtig, weil da züchten wir, unsere Talente ja mehr oder weniger an. Und daher, da sind noch einige Plätze frei. Und da hat man auch als Sponsor oder wie die Ultras oder wie ihr Doppelpass, hat man auch die Chance, die Kinder an den Verein richtig zu binden. Auch die Fans, sage ich mal, die zukünftigen und diese Vereinsgefüge und Willen einfach zu bekommen. Das ist bei den Kleineren natürlich besser gegeben.
Okay. Da gibt es auch einen Förderverein für die Jugend, glaube ich. Kannst du da vielleicht doch korrekt. Was dazu sagen? Ein bisschen Werbung machen vielleicht?
Ja, sicher. Förderkreis, der Förderverein SV Waldhof Mannheim ist auch eine Institution, ist ein Verein, ein Selbstständiger, der primär für die Jugendarbeit verantwortlich ist, beziehungsweise die Jugendarbeit finanziell oder mit Rat und Tat unterstützt. Sprich, Fangzäune für den Verein hinstellt, den Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage hat er ja vorfinanziert oder komplett finanziert sogar. Wir sind jetzt gerade dran, ein Projekt zu machen, ein Kleinspielfeld zu installieren mit Bande außenrum. Und da sind wir also ganz eng. Mike Schüssler ist der zweite Vorsitzende. Da sind wir auch sehr eng verzahnt, mehr oder weniger. Und da versuchen wir natürlich immer irgendwelche Projekte, die natürlich machbar und realisierbar sind, probieren da anzustoßen. Und die der Förderverein, der kann natürlich auch oder freut sich auch um jede Spende natürlich.
Das okay. Informationen dazu gibt es auch nochmal auf der Homepage des SV Waldhof Mannheim. Förderkreis der Fußballjugend des SV Waldhof Mannheim.
Genau.
Also ich denke mal, da ist jeder Euro gut investiert.
Richtig. Wenn wir es gerade von den Euros haben, die gut investiert sind, vielleicht abschließend eine Frage von Dash. An dich, Simon, welches Problem brennt euch denn am dringendsten unter den Nägeln gerade? Was jetzt finanzielle Unterstützung oder auch anderweitige Unterstützung angeht?
Geld kann man ja natürlich nie genug haben, ne? Wenn man Ziele verfolgt. Das ist natürlich klar. Nein, wie der Andreas Müller auch schon gesagt hat, primär ist es natürlich der finanzielle Unterschied zwischen den großen Mannschaften und uns. Das ist es ganz klar. Das ist am prekärsten. Wenn wir ein richtiges, gutes Budget hätten, dann könnte man mit den großen Fleisch irgendwann mal mithalten. Aber alles andere durch unsere Infrastruktur, die ja eigentlich schon sehr, sehr gut ist, wenn jetzt unsere erste Mannschaft jetzt noch in die dritte oder zweite Liga aufsteigen würde, würde uns in der Jugend auch natürlich würde uns auch besser gehen. Da haben wir halt wieder auch andere Argumentationsbasis. Aber ja, wie gesagt, alles hängt natürlich dann auch wiederum im Finanziellen ab. Da kommen wir nicht drum rum.
Okay, dann danke ich euch beiden schon mal für das Gespräch. Möchte noch auf ein paar Termine hinweisen. Nämlich jetzt, obwohl Winterpause ist, stehen auch für die erste Mannschaft des SV Waldhof einige Termine an bis zu unserer nächsten Sendung im Februar. Zum einen spielt der SV Waldhof am Samstag beim Harder Cup in der SAP Arena mit. Vielleicht sagt der Schröder das ein oder andere Wort dazu.
Ja, es wird wieder ein traditionelles Vorglühen und auch den Marsch zur SAP Arena geben vom genau vom Karl-Benz-Stadion aus. Treffpunkt ist da 14 Uhr. Pro Waldhof organisiert das Ganze. Essen und Trinken wie gewohnt zu fairen Preisen. Abmarsch wird dann 16.15 Uhr sein. Wir hoffen da natürlich auf zahlreiches Erscheinen. Und was auch ganz wichtig ist, es dürfen sich gerne noch ein paar Helfer melden für verschiedene Sachen. Also weil es sind zum Beispiel auch Ordner gefordert von Seiten der Polizei. Und da bräuchten wir durchaus, also als Pro Waldhof dann auch nochmal Unterstützung. Da könnt ihr euch gerne auf der Pro Waldhof Seite an den direkten Kontakt in Sören Runke wenden. Und ja, genau, also bitte melden, unterstützt eure Fandachverband, weil ich denke mal, wird auch genug gemacht.
Das ist so viel zum Harder Cup, der wird auch irgendwo im Fernsehen übertragen, das seht ihr dann in eurer Fernsehzeitschrift. am 12.01. spielen wir unser erstes Testspiel auf der Seppelherberger Sportanlage gegen den SVN 2 Brücken. Dann findet am 18. und 20.01. des Morgenmasters in der GBG-Halle in der Neckarstadt statt, wo unsere erste Mannschaft ebenfalls teilnimmt. Ich glaube, die zweite versucht sich auch dafür zu qualifizieren. Beim letzten Mal sind wir ja Erster und Zweiter geworden, was ganz nett war. Dann haben wir noch Testspiele gegen den SC Hauenstein am 26.01. Am Mittwoch, den 30.01. spielen wir bei der TSG Weinheim im Seppelherberger Stadion in Weinheim und am 2.02. Gegen den SV Spielberg in der Seppelherberger Sportanlage am Alsenweg. Unsere nächste Sendung hört ihr am 6.02.2013, wie immer 20 Uhr, der erste Mittwoch im Monat. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht heute Abend, uns auf jeden Fall. Danke Andreas, wir wünschen viel Glück beim Nicht-Abstieg aus der Bundesliga. Danke Simon für die Auskünfte, die ihr uns heute Abend erteilt habt und wir verabschieden uns.
Danke auch.
Okay. Und am Mikrofon waren heute der Schröder
und der Ivo.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.